Meine Damen und Herren, ich möchte Sie heute informieren über SCP-264-DE, der Selbstjustizler. Die zugrunde liegenden Informationen wurden uns zur Verfügung gestellt von Pesti. Was? Egal. Warnung. In diesem Artikel kommen folgende Themen vor. Er sollte daher von Personen, die darauf empfindlich reagieren, mit Vorsicht behandelt werden. Kraftausdrücke sowie Mord und Selbstjustiz. Es wurde klassifiziert als Euklid. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-264-DE ist in einer Standard-Eindämmungszelle für humanoide Entitäten unterzubringen und täglich mit 3 Mahlzeiten gemäß Nährstofftabelle 264-DE-12 zu versorgen. Sicherheitspersonal mit einer Freigabestufe von 2-264-DE oder höher haben 24 Stunden pro Tag anwesend zu sein, um SCP-264-DE zu beobachten und dadurch daran zu hindern, seine anormale Fähigkeit einzusetzen. Aufgrund der psychologischen und charakterlichen Einschätzung von Dr. Fuchs ist davon auszugehen, dass SCP-264-DE seine Fähigkeiten nicht einsetzen wird, solange es sich beobachtet fühlt. Folgender Satz ist gestrichen. SCP-264-DE muss zu jeder Zeit von 2 Wachleuten beobachtet werden, um sicherzustellen, dass es stets unter Beobachtung steht, selbst dann, wenn eine Wache ausfällt. Um das Ausfallen einer Wache und der damit verbundenen Unterbrechung der Beobachtung zu verhindern, müssen immer mindestens 3 Mitarbeiter anwesend sein. Bei einer Ablöse darf die alte Schicht erst dann den Aufenthaltsbereich verlassen, sobald alle Mitarbeiter der neuen Schicht anwesend sind. Ablenkungen oder Beschäftigungen, die ein oder mehrere Sinnesorgane vom Subjekt ablenken, sind den zuständigen Mitarbeitern während ihrer Zeit der Beobachtung von SCP-264-DE streng untersagt. Wie Anhang 264-DE-2 zu entnehmen ist, leidet SCP-264-DE unter stark ausgeprägter Langeweile. Eine Beobachtung ausschließlich mit Kameras würde es mehr isolieren, wodurch das Risiko steigt, dass es sich mit der Zeit völlig zurückzieht und sich schließlich unbeobachtet fühlt. Dies zu vermeiden ist essentiell, um einen Ausbruch zu verhindern. Es ist ebenfalls nicht sicher, dass eine Aufzeichnung des Effektes, der zur Aktivierung der anormalen Fähigkeit von SCP-264-DE genutzt wird, nur durch reine Bild- und Tonaufnahmen reproduziert werden kann. Direkter Blickkontakt sorgt dafür, dass sich SCP-264-DE stets beobachtet fühlt. Dieser Zustand reicht aus, um es einzudämmen, unabhängig davon, ob seine Fähigkeit tatsächlich imitiert werden könnte. Abgesehen von seiner Eindämmung hat SCP-264-DE vergleichsweise viele Freiheiten. Ablenkungen und Zeitvertreibe in Form diverser Freizeitgegenstände stehen zur Verfügung. Ein Fernseher darf nicht vorhanden sein, damit SCP-264-DE keinen Zugriff auf Nachrichten bekommt. Ebenso sind Tageszeitungen und andere Lektüre über aktuelle Geschehnisse, insbesondere Verbrechen, entflohenen Straftätern und entlassenen Häftlingen keineswegs gestattet. Grundsätzlich darf SCP-264-DE nichts darüber wissen, was auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene in der Welt passiert. Kommen wir zur Beschreibung. SCP-264-DE ist ein äußerlich unscheinbar wirkender, ca. 50 Jahre alter Mann mit einer Körpergröße von 1,83 Meter und einem Gewicht von 91 Kilogramm. Dazu eine Anmerkung: Tagesaktuelle Werte können Protokoll 264-DE-8 entnommen werden. Das Subjekt ist mitteleuropäischer Herkunft, mit zum Teil bereits grauem, krausen Haar und trägt zumeist keinen Bart, verfügt jedoch über die freie Entscheidungsgewalt, ob es dies bevorzugt oder nicht. Dokument 264-DE-8 enthält ein Foto von SCP-264-DE am Tag seiner Inhaftierung. SCP-264-DE verfügt über die anormale Fähigkeit, die Zeit anzuhalten. Dabei ist es ihm möglich, sich in diesem eingefrorenen Zeitpunkt frei zu bewegen, offensichtlich solange es möchte. Es ist nicht klar, wie dieser Zustand hervorgerufen wird, und SCP-264-DE hat bis jetzt auch nicht kooperiert, um diesen Vorgang besser verstehen zu können. Siehe dazu Anhang 264-DE-1 für mehr Details. Es wird vermutet, dass die anormale Aussetzung des Fortschreitens der Zeit durch eine Bewegung, ein spezielles Geräusch, sprich eine Phrase oder ähnliches, oder eine Kombination aus beidem hervorgerufen wird. Da für umstehende Personen selbst bei einem Aufenthalt von mehreren Jahren, die SCP-264-DE innerhalb der Zeitanomalie verbringt, nicht einmal ein Augenblick vergeht, würden sich anwesende Wachen an die Bewegungen bzw. Worte oder Geräusche erinnern können, die SCP-264-DE zum Auslösen der Anomalie verwendet, und könnten diese im Anschluss archivieren und unter Umständen reproduzieren. Aus diesem Grund wird SCP-264.de, solange es beobachtet wird, nie die Zeitanomalie betreten, um sein Geheimnis nicht zu offenbaren. In der Vergangenheit hat SCP-264.de seine anomale Fähigkeit dazu benutzt, durch gezielte Tötung von entflohenen Straftätern die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Laut eigenen Aussagen begann SCP-264.de damit, nur die schlimmsten Mörder und Vergewaltiger zu töten, war im Verlauf seiner über 10 Jahre andauernden Säuberung aber zunehmend der Meinung, der allgemeine Abschaum dieser Welt habe sein Leben verwirkt. Dies lief darauf hinaus, dass teilweise kleine Handtaschendiebe, die nur kleine Beute machten, ohne ihre Opfer körperlich zu verletzen, schlussendlich von SCP-264.de's Gerechtigkeitssinn zum Tode verurteilt wurden. Siehe dazu Anhang 264.de3 für mehr Details. Die Übergriffe auf die Opfer, die nach der Meinung von SCP-264.de ihr Leben verwirkt haben, erfolgen auf verschiedene Arten. Da sich SCP-264.de durch einen bestimmten Zeitpunkt bewegen kann, ohne dass Zeit vergeht, hat es oft auf situationsbedingte Tode zurückgegriffen. Mit unendlich viel Zeit zur Verfügung ist SCP-264.de zum Beispiel dazu in der Lage, Kettenreaktionen anzustoßen, die schlussendlich den Tod seines Opfers zur Folge haben. So hat es in einem Fall das Bremspedal eines fahrenden Autos entfernt oder gleich das ganze Fahrzeug leicht gedreht, wodurch es bei Fortfahren der Zeit zu einem Zusammenstoß kam. Manchmal griff SCP-264.de auch einfach auf Gift zurück oder erstach seine Opfer. Es ist wichtig zu bedenken, dass SCP-264.de während der Ausführung seiner Anomalie unendlich viel Zeit hat. Somit ist es komplett gelöst von irdischen Beschränkungen, was den Aufwand einiger seiner Taten ins Unermessliche steigen lässt. Daher ist auch ein Festhalten von SCP-264.de ohne ständige Überwachung so gut wie unmöglich, weil jede noch so aufwendige Fluchtmethode für SCP-264.de problemlos möglich ist. Nur seine Angst davor, das Geheimnis darüber, wie es seine Anomalie aktiviert, preiszugeben, hält ihn an Ort und Stelle fest. Anmerkung vom 8. Oktober 2006. Selbst kleine Unaufmerksamkeiten, wie zum Beispiel ein gleichzeitiges Blinzeln der vorhandenen Wachleute, könnte unter Umständen ausreichen, um SCP-264.de die Flucht zu ermöglichen. Vorausgesetzt, SCP-264.de bemerkt diesen Umstand, kann schnell genug handeln und ist nicht auf auditive Hilfsmittel angewiesen, um durch den Augenblick zu reisen. Bevor wir das nicht ausschließen können, muss SCP-264.de stets von mindestens 3 Wachleuten gleichzeitig überwacht werden, um die Wahrscheinlichkeit solcher Situationen auf ein Minimum zu reduzieren. Beachten Sie daher auf jeden Fall die angepassten Sicherheitshinweise. Gezeichnet Dr. Fuchs. Während sich SCP-264.de innerhalb der Zeitanomalie bewegt, unterliegt es allen Effekten, die durch ein Anhalten der Zeit einhergehen würden. Bedeutet, alle zeitabhängigen Vorgänge sind nicht mehr relevant. So empfindet es beispielsweise keinerlei Erschöpfung, muss sich nie ausruhen, nie schlafen und altert auch nicht. Laut eigenen Aussagen schlägt sein Herz in dieser Zeit auch nicht und es hat auch kein Bedürfnis bzw. keine Notwendigkeit zu atmen. Zudem sind situationsbedingte Gefühle wie Langeweile in diesem Zeitpunkt nicht vorhanden. Durch die Kombination aus unendlich viel Zeit, keiner Ermüdung und fehlender Effekte wie Langeweile ist es SCP-264.de möglich, jede noch so zeitaufwendige, mühselige oder unwahrscheinliche Aufgabe zu erledigen. Obwohl SCP-264.de laut eigenen Aussagen vor seiner Festnahme nie die Absicht hatte, größere Unterfangen als Einzelmorde durchzuführen, bleibt die Tatsache bestehen, dass SCP-264.de problemlos dazu fähig wäre, ganze Städte oder Länder auszulöschen, Regierungsoberhäupter zu töten oder Waffensysteme zu manipulieren. Wir kommen nun zur Entdeckung. SCP-264.de war nach heutigem Stand in der Zeit vom 7. Februar 1996 bis zum 11. August 2006 in seiner Rolle als selbsterkorener Retter tätig. Insgesamt werden ihm 38 Morde zugeordnet, doch die genaue Zahl könnte höher ausfallen, begründet durch die hohe Anzahl an Opfern, an die sich SCP-264.de selber nicht mehr erinnert oder deren Leichen noch nicht gefunden wurden. Dazu noch eine kurze Anmerkung. Unbeteiligte Opfer, die während der geplanten Morde zusätzlich zu Schaden kamen, wurden hier nicht berücksichtigt. Auffällig bei vielen späteren Opfern sind die Todesursachen, die sich im Laufe der Zeit gewandelt haben. wo SCP-264.de zu Beginn noch vorsichtig und absichtlich kreativ vorging, um die Tote natürlich wirken zu lassen, hat es später nicht mehr auf diese Umstände geachtet und ist immer rücksichtsloser geworden, bestärkt durch seine Taten und mit steigendem Selbstbewusstsein und Rechtsempfinden. Erst diese Taten haben die Foundation of SCP-264.de aufmerksam gemacht, da bei einigen Opfern vornehmlich Stichwunden praktisch aus dem Nichts auftauchten. Umstehende Passanten sagten aus, dass die betroffenen Personen einfach aufgerissen sind und an Ort und Stelle starben, bevor Rettungspersonal eintreffen konnte. Einige dieser Tode wurden an öffentlichen Orten wie Supermärkten oder Banken sogar durch Überwachungskameras aufgenommen. Auf diesen Bändern ist deutlich erkennbar, wie Verletzungen augenblicklich von einem Frame auf den nächsten erschienen. Ein Problem bei der Festnahme und dem ursprünglichen Ausmachen von SCP-264.de bestand darin, dass sich kaum ein Muster erkennen ließ. SCP-264.de schlägt nicht nur in der Nähe seines Wohnortes zu, sondern auch in anderen Städten und Ländern. Durch die Art und Weise, wie die Zeitanomalie auf SCP-264.de wirkt, bzw. nicht wirkt, ist es für ihn auch problemlos möglich, den Pazifischen Ozean zu durchschwimmen oder zu durchlaufen. Ohne Erschöpfung, Atmung oder Einflüsse wie Langeweile gibt es nichts, was es davon abhalten könnte, sein Ziel zu erreichen. Einzig die Auswahl der Opfer war stets auffällig und konnte durch Ermittlungsarbeiten auf den Wohnort von SCP-264.de reduziert werden, indem Nachrichten sowie Zeitungsberichte über Gewaltverbrechen und dergleichen abgeglichen wurden, um herauszufinden, welche Gruppe von Einwohnern bei Betrachtung dieser Medien über ähnliche Informationen verfügen. So konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass es sich bei den Opfern stets um Menschen handelt, die in deutschsprachigen Medien vermehrt erwähnt wurden. Durch gezielte Ausstrahlung spezifischer Nachrichten zu auserwählten Verbrechern in verschiedenen Gemeinden Deutschlands und der darauf zu erwartenden Reaktion von SCP-264.de konnte der Wohnraum immer weiter eingegrenzt werden. Schlussendlich wurde der Suchradius immer kleiner, bis gezielt einzelne IP-Adressen angesprochen und mit Informationen gefüttert wurden. Dieser Vorgang nahm 14 Monate in Anspruch, bis SCP-264.de am 11. August 2016 um 20.16 Uhr von der Foundation widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen wurde. Da sich SCP-264.de seit dem ersten Aufeinandertreffen mit der Foundation unter ständiger Beobachtung befindet und es nie allein gelassen wurde, fand bis heute kein Ausbruchsversuch statt. Hierzu eine Anmerkung. Es gab intensive Diskussionen darüber, wie die Zeitanomalie auf SCP-264.de wirkt. Wir konnten durch Interviews noch keine genauen Informationen erhalten. Vor allem kamen Fragen darüber auf, wie es SCP-264.de möglich ist, sich in einem perfekt eingefrorenen Zustand der Zeit zu orientieren. Bei perfektem Stillstand wäre es physikalisch unmöglich, etwas zu sehen, da alle Photonen stillstehen. Es wäre möglich, dass die Zeit gar nicht komplett angehalten wird. Eine Verlangsamung der Zeit ist theoretisch bis zu einem Punkt möglich, an dem über Jahre hinweg die Zeit für das menschliche Auge nicht fortschreitet, Photonen hingegen aber immer noch relativ normal agieren. In diesem Fall stellt sich aber wieder die Frage, wie Nervenimpulse an das Gehirn von SCP-264.de weitergegeben werden können und wie es ihm möglich ist, klare Gedanken zu fassen, vorausgesetzt, dies ist möglich. Es besteht auch die Möglichkeit, dass SCP-264.de eine Art Barriere um sich herum erzeugt, in dessen Abgrenzung die Zeit normal verläuft. Dies wiederum würde aber dafür sorgen, dass Menschen und Objekte, denen SCP-264.de zu nahe kommt, ebenfalls vom Stillstand der Zeit befreit würden, was ihm seine Taten erschweren oder sogar teilweise unmöglich machen würden. Und es stünde im Konflikt zu seiner Aussage, innerhalb der Anomalie nicht atmen zu müssen. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass es noch viele offene Fragen gibt, bis wir seine Fähigkeit komplett verstehen können. Ohne die Anomalie selbst betreten zu können und mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zu betrachten und zu analysieren, können wir nicht rechtfertigen, eine Möglichkeit als wahrscheinlicher anzusehen als eine andere. Ferner wurde durch weitere Interviews die Annahme des Forschungspersonals bestätigt, die Zeitanomalie ließe sich nicht augenblicklich erzeugen. SCP-264.de benötigt eine aktuell unbekannte Zeitspanne, um die Anomalie zu betreten bzw. zu erzeugen. Dies erklärt zunächst, warum sich SCP-264.de festnehmen ließ und bekräftigt die Sicherheitsmaßnahmen sowie die ursprüngliche Annahme, es ließe sich durch ständige Beobachtung festhalten. Die benötigte Zeit, um die Anomalie zu erzeugen, ist unter Umständen lang genug, SCP-264.de zu unterbrechen bzw. von seinem Vorhaben abzuhalten. Bereits durchgeführte Bewegungen oder gesprochene Phrasen könnten bis zu dem Zeitpunkt der Unterbrechung bereits erforscht werden und uns helfen, ihre Funktionalität besser zu verstehen und vielleicht sogar zu meistern. SCP-264.de scheint über ein hohes Maß an Intelligenz zu verfügen und ist sich diesem Umstand wohl bewusst. Es gilt daher, besonders aufmerksam zu bleiben und jegliche scheinbar gewöhnlich wirkenden oder wiederkehrenden Aktionen sorgfältig zu protokollieren und anschließend zu archivieren. Sicherheitspersonal darf sich an als persönliche Ticks definierte Aktionen nicht gewöhnen und muss aufmerksam bleiben. Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass eine Aneinanderreihung verschiedener Situationen, die das Sicherheitspersonal wegen ihrer Trivialität kaum beachtet, zu einem Auslösen der Anomalie führt. Gezeichnet Dr. Fuchs. Wir kommen nun zu Anhang 264.de1. Es handelt sich hierbei um ein Interview zwischen SCP-264.de und Dr. Fuchs vom 21. September 2006 um 17 Uhr. Dr. Fuchs. Guten Tag, mein Name ist Dr. Fuchs. Ihre Designation lautet SCP-264.de, doch ich würde gerne Ihren richtigen Namen verwenden, wenn das in Ordnung ist. SCP-264.de. Nur zu. Dr. Fuchs. Nun? Wie lautet er? SCP-264.de. Tom. Dr. Fuchs. Tom. Und weiter? Tom. Sollten Sie das nicht eigentlich wissen? Steht das nicht in Ihrer tollen Akte? Dr. Fuchs. Durchaus, aber ich wollte höflich sein. Aber wie Sie wünschen. Also, Tom. Ich möchte mich heute mit Ihnen über Ihre Fähigkeit unterhalten. Genauer gesagt, wie diese funktioniert. Tom. Und Sie glauben, das sage ich Ihnen? Dr. Fuchs. Nun, es würde uns helfen, Sie besser zu verstehen und... Tom. Nein. Ich weiß genau, was Sie wollen. Sie wollen meine Fähigkeit nutzen, um Ihre Ziele zu erreichen. Sie wollen mich imitieren. Sie denken sich wahrscheinlich, dass deine Beförderung auf Sie wartet. Oder noch besser, dass sie mit meinen Fähigkeiten eine Beförderung nicht mehr nötig hätten. Sie hätten überhaupt nichts mehr nötig. Aber ich weiß, wie sie ticken. Denn sie verstehen nicht, was ich mache und warum das, was ich mache, so wichtig ist. Sie haben nicht die Eier, um meine Rolle zu übernehmen. Und wenn sie die nicht haben, verdienen sie diese Macht doch nicht. Dr. Fuchs. Sie reden davon, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen? Tom. Wenn ich es nicht mache, wer soll es dann machen? Ich habe zu viel aufgeopfert, um die Früchte meiner Arbeit jetzt an irgendeinen Hansel abzutreten, der sich dem, was er da hat, nicht im Klaren ist. Sie würden selbstsüchtig handeln, anstatt für die Allgemeinheit zu arbeiten. Dr. Fuchs. Ich schließe daraus, dass es möglich wäre, Ihre Fähigkeit zu erlernen. Tom. Das war's. Ich sag jetzt nichts mehr. Wir kommen nun zu Anhang 264.de2. Ein weiteres Interview zwischen SCP-264.de und Dr. Fuchs vom 29. September 2006 um 16.30 Uhr. Dr. Fuchs. Hallo Tom, wie geht es Ihnen heute? Tom. Wollen Sie das wirklich wissen oder wissen Sie nur nicht, wie Sie das richtige Thema anschneiden sollen? Dr. Fuchs. Nun gut, kommen wir gleich zum Punkt. Nachdem wir Ihre besondere Fähigkeit studiert haben, sind einige Fragen aufgekommen, die unser Team etwas verwirren, und ich dachte, Sie könnten uns vielleicht dabei helfen, zu verstehen, warum Sie nicht anders vorgegangen sind. Tom. Was soll das bedeuten? Sie müssen sich schon etwas deutlicher ausdrücken. Dr. Fuchs. Ich rede davon, wie das Leben innerhalb Ihrer erzeugten Zeitanomalie für Sie ist. Wie es sich anfühlt, völlig ohne Konsequenzen, einfach alles tun zu können und allmächtig zu sein und schlussfolgernd, warum Sie die Anomalie überhaupt wieder verlassen. Tom. Hören Sie, ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe nicht von einem Tag auf den anderen wie aus heiterem Himmel gelernt, wie ich die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Ich habe an mir gearbeitet. Ich habe an meiner Technik gearbeitet. So ein Unterfangen entscheidet man nicht zwischen Tür und Angel. Ich habe viel darüber nachgedacht, welche Konsequenzen mein Handeln hat oder haben könnte. Ich habe all diese Dinge getan, bevor ich es das erste Mal gewagt habe, es zu tun. Dr. Fuchs. Sie waren also schon beim ersten Mal erfolgreich und effektiv. Tom. Weit davon entfernt. Sie und doch sonst keiner hat irgendeine Ahnung, wie sich ein Leben ohne Langeweile anfühlt und ohne direkte Konsequenzen. Vieles verliert seinen Sinn. Sie fangen an, sich zu zweifeln. Sie überlegen, ob sie die Zeit tatsächlich ewig anhalten sollten. Was hat das andere Leben schon zu bieten? Ihnen gehen unendlich viele Gedanken durch den Kopf, doch egal, wie lange Sie darüber nachdenken, es ergibt einfach keinen Sinn mehr. Dr. Fuchs. Was meinen Sie genau? Tom. Einfach alles. Ich habe mir einen Plan zurechtgelegt. Ich hatte ein Ziel, einen Ablauf. Ich wusste genau, wann dort sein wird, wo ich ihn haben will. Ich wusste genau, wie ich es machen will. Und als es erledigt war, dachte ich, ich könnte sofort weitermachen. Aber das war nicht der ursprüngliche Plan. Ich hatte mich nicht darauf vorbereitet. Wie lange soll ich umherirren und darüber nachdenken, wer mein nächstes Opfer werden soll? Ein paar Jahre? Möglich. Aber ich bewege mich nicht wirklich vorwärts. Dr. Fuchs. Moment, wollen Sie damit sagen, Sie haben mehrere Jahre innerhalb der Zeitanomalie zugebracht? Tom. Davon gehe ich aus. Mein Zeitgefühl ist völlig zerstört, drinnen wie draußen. Ich weiß nur, dass ich sehr oft durch gelaufen bin. Wäre mir langweilig gewesen, hätte ich mitgezählt, wie oft. Dr. Fuchs. Sie sind also schlussendlich zurückgekehrt, weil Sie Ihr nächstes Opfer nicht lokalisieren konnten? Tom. Nicht nur. Sie haben nicht zugehört. Ich mache das, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, für alle anderen, nicht für mich. Es geht um alle anderen. Alle unschuldigen Opfer, deren Leben eine Kehrtwende machte, als sie hörten, wie ihre Familienmitglieder getötet wurden. Alle Mütter, die ihren kleinen Kindern erklären müssen, warum Papa nicht mehr nach Hause kommt. Was bringt es, ewig in der Zeit zu schweben, wenn niemand etwas davon hat? Wenn ich nie zurückkehre, ändert sich nichts in dieser Welt. Dr. Fuchs. Danke, Tom. Das war sehr aufschlussreich. Eine Frage habe ich aber dennoch. Warum waren Sie heute so kooperativ? Tom. Weil Sie mich daran erinnert haben, wie sich Langeweile anfühlt. Eine Anmerkung. Wie es aussieht, scheint SCP-264.de tatsächlich sämtliches Zeitgefühl verloren zu haben. Er scheint zu denken, dass er schon extrem lange von uns festgehalten wird. Dabei sind noch nicht einmal 2 Monate vergangen. Dazu kommt, dass SCP-264.de durchaus Möglichkeiten hat, sich zu beschäftigen. Ich denke, ich werde mich noch öfter mit ihm unterhalten. Er kann uns noch viel beibringen, vorausgesetzt, wir verärgern ihn nicht zu sehr. Wenn er komplett zumacht, müssen wir hoffen, dass wir den längeren Atem haben und er irgendwann aus Langeweile anfängt zu plaudern. Gezeichnet Dr. Fuchs. Wir kommen nun zum letzten Anhang 264DE3. Interview zwischen SCP-264DE und Dr. Fuchs vom 7. Oktober 2006 um 18.20 Uhr. Dr. Fuchs. Hallo Tom, schön, dass Sie erneut mit mir sprechen. Tom. Ich habe denen da draußen schon gesagt, dass ich Ihnen nicht meine Vorgehensweise erklären werde. Dr. Fuchs. Ja, das ist mir bewusst. Ich bin heute aus anderem Grund hier. Sie sagten mir in unserem letzten Gespräch, dass Sie für die Allgemeinheit arbeiten, wenn Sie das Gesetz in die eigene Hand nehmen. Empfanden Sie auch so bei Herrn... Dr. Fuchs zeigt SCP-264.de eine Akte mit einem Bild von Herrn... Tom. Der gleiche Abschaum wie alle anderen auch. Dr. Fuchs. Wissen Sie, was dieser Mann getan hat? Tom. Er ist ein dreckiger Dieb, ein verdorbenes Stück Mensch, das sich nimmt, was ihm nicht gehört. Dem habe ich einen Riegel vorgesetzt. Dr. Fuchs. Sie haben ihn getötet. Tom. Korrekt. Dr. Fuchs. Er war nur ein kleiner Taschendieb. Tom. Bitte was? Dr. Fuchs. Ich sagte, er war... Tom. Ich habe das sehr gut verstanden. Aber haben Sie da eben nur gesagt? Was soll das heißen, er war nur ein Taschendieb? Und dann noch ein kleiner Dieb. Immer schön verniedlichen und verharmlosen. Meine Fresse, Sie sind mit einer der Gründe, warum es jemanden wie mich geben muss. Ich sehe nicht an, dass er nur ein kleiner Taschendieb war. Er hat anderen Menschen Leid zugefügt. Es gibt Menschen, die wegen seiner Taten wichtige Besitztümer verloren haben. Dinge, die sie am Leben erhalten können. Geld für Nahrungsmittel, für die Schulbücher ihrer Kinder. Himmel, von mir aus Geld, das sie spenden wollten. Dieser Wurm hat sich, ohne darüber nachzudenken, genommen, was ihm nicht gehört. Und teilweise irreparable Schäden hinterlassen. Können Sie sich vorstellen, nicht mehr ruhig durch die Stadt laufen zu können, weil so ein Stück Abschaum sie bestohlen hat und sie für Monate oder Jahre in Angst durch den Tag laufen, immer befürchten, das könnte erneut passieren? Ich sorge dafür, dass die Anzahl der Menschen, die so etwas tun, sich nach und nach verkleinert, damit die ehrlichen Leute nicht in Angst leben müssen. Vielleicht überfällt der Typ das nächste Mal auch eine Bank und erschießt jemanden. Was weiß ich? Ich verhindere das. Dr. Fuchs. Finden Sie nicht, Sie hätten mit der Polizei zusammenarbeiten können, um Täter festnehmen zu lassen? Tom. Und was dann? Wie lange werden die schon weggesperrt? Werden sie das überhaupt? Am Ende gibt's eine Bewährung und der Penner macht morgen weiter. Ne, ohne mich. Die Bastarde zu töten ist die einzige Möglichkeit, sie endgültig zu stoppen. Dr. Fuchs. Und wer wird sie stoppen? Tom. Was? Dr. Fuchs. Nun, nachdem sie zu Beginn nur Schwerstverbrecher, Mörder, Vergewaltiger und dergleichen gejagt und getötet haben, hat sich ihre Aufmerksamkeit auch in Richtung anderer Verbrechen und Vergehen erweitert. Was, wenn sie eines Tages ihren Nachbarn töten, weil seine Musik zu laut war? Tom, wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ich bin der Gute in dieser Geschichte und Sie sind die Arschlöcher. Ich bin der letzte Mensch mit Moral und Macht und ich habe die Verantwortung auf mich genommen, die Welt besser und sicherer zu machen. Wir sind hier fertig. Ergänzung vom 7. Oktober 2006 um 21.50 Uhr. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, SCP-264.de noch öfter zu interviewen. Seine Aggressivität ist bedenklich und das Leid, das seine Taten erzeugt hat, steht in keinem Verhältnis zu dem, was er versucht zu erreichen. Sein kaputter Gerechtigkeitssinn lässt keine Verhältnismäßigkeit mehr zu und er scheint immer volatiler zu handeln und zu argumentieren. Seine Grundhaltung und fehlende Reue lässt außerdem vermuten, dass er genau so weitermachen würde, könnte er entkommen. Es ist daher von äußerster Wichtigkeit, seine Sicherstellung auch weiterhin zu gewährleisten, weshalb die Sicherheitsvorschriften angepasst wurden. Eine Kooperation würde ich an dieser Stelle wegen den eben genannten Punkten für extrem unwahrscheinlich halten. Dabei könnte er so viel Gutes tun. Gezeichnet Dr. Fuchs. Und an dieser Stelle enden unsere Aufzeichnungen.